Wir haben in der letzten Hälfte vom Äther die Veranstaltung zu der bürgerlichen Frauenbewegung in der Zwischenkriegszeit dokumentiert. Ihr hört das mal die Aufnahme von der Veranstaltung zu den Frauen in der Linken in der Zwischenkriegszeit. Es geht um die Sozialdemokratinnen, die Kommunistinnen und die Gewerkschafterinnen. Das ist auch wieder eine Veranstaltung aus der Reihe «Alles anders, vieles gleich – Frauen in der Zwischenkriegszeit und heute». Diese Veranstaltung hat am 18. Januar im Volkshaus stattgefunden. Die Brigitte Studer referiert als Erste über die Gewerkschafterinnen und die Frauen in der Kommunistischen Partei. Ihr hört dann ein längeres Votum von einer alten Kommunistin aus dem Publikum, die zum Referat von der Brigitte Studer Stellung genommen hat. Und als Drittes das Referat von der Annette Frey zu den Sozialdemokratinnen in der Zwischenkriegszeit. Zwischen den einzelnen Vorträgen hören ihr Lieder von Ernst Busch aus der Platte «Lieder der Arbeiterklasse» 1917 bis 1933 und am Schluss ein Lied von der Teresa Stratas von Kurt Weil. Zuerst also jetzt das Referat von der Brigitte Studer zu den Gewerkschafterinnen und den Kommunistinnen in der Zwischenkriegszeit.
Für die Gewerkschafterinnen muss ich etwas zurückgreifen, nämlich bis um die Zeit um 1900. Also die Gewerkschafterinnen werde ich die Zeit von 1900 bis zum Zweiten Weltkrieg, bis etwa 1940 behandeln. Zu diesem Punkt möchte ich die Aktivitäten der Gewerkschafterinnen, ihre Anzahl, ihre organisationellen Mittel und ihre Forderungen vorstellen. Ich teile diesen Teil des Vortrags in zwei Teile auf. Der erste Teil betrifft die Zeit 1900 bis 1920, die ich die Zeit des Aufschwungs nenne. Der zweite Teil betrifft die Zeit 1920 bis 1940, die Zeit des Stillstands, des Rückschritts und der ökonomischen Krise. Nun der erste Teil, die Zeit des Aufschwungs 1900 bis 1920. Aufschwung in Bezug auf was? Es handelt sich um die Frauenstrukturen der Gewerkschaften, um Frauenzeitungen in der Gewerkschaften, um die Mitgliederzahlen der Frauen in der Gewerkschaften, wie um die Mentalität und die Forderungen der Frauen. Was die Frauenstrukturen anbetrifft, war diese Zeit die erste, wo der Schweizerische Gewerkschaftsbund eine Sekretärin hatte, also ein weiblicher Sekretär, wie man es damals noch nannte, und später auch ein eigenständiges Arbeiterinnensekretariat. Beide gehen auf die Initiative des Schweizerischen Arbeiterinnenvereins zurück. Von 1905 bis 1909 war nach einigen Widerständen Margarete Faas-Hardecker als erste Gewerkschaftssekretärin angestellt. Von 1909 bis 1924 wirkte Marie-Walter Hüni als eigenständige Arbeiterinnensekretärin und zum Schluss als Sekretärin im Gewerkschaftsbund. Beide waren äußerst aktiv. In ihrem ersten Tätigkeitsbericht erzählte Margarete Faas, sie hätte in ihrem ersten Jahr 147 Vorträge gehalten. Das sind alle zwei bis drei Abende war sie auf Reisen mit einem Vortrag. Die beiden hatten jedoch ganz verschiedene Einstellungen, doch beide hatten einige Probleme mit der Leitung des Gewerkschaftsbundes. Margarete Faas war es vor allem ihre politische Einstellung, sie war dem Anarchosyndikalismus nahe, das war damals eine weit verbreitete, in der Westschweiz weit verbreitete Gewerkschaftsrichtung, in der deutschen Schweiz jedoch nicht so. Auch ihr Charakter, auch wegen ihres Charakters hatte sie einige Schwierigkeiten. Als sie demissioniert hatte, wurde über sie gesagt: Im Wesen der Genannten, also Margarete Faas, lag von jeher ein moderner Zug, der den beiden älteren Sekretären nicht behagte. Missfallen erregte ihr selbstständiger Charakter und ihr renitentes Verhalten, dem Begehren gegenüber im Sekretariatsbüro zu arbeiten. Sie arbeitete nicht so oft im Sekretariatsbüro, weil sie zwei Mädchen hatte, die sie beaufsichtigen musste, und sie dachte deshalb, die administrativen Arbeiten könne sie auch zu Hause erledigen. Doch auch Marie Hüni hatte Schwierigkeiten. Sie beklagte sich, dass die Gewerkschafter es oft nicht nötig fänden, Frauen beizuziehen. Sie sagte dazu: Die Ansicht, dass auch auf dem Gebiete der Frauenagitation die männliche Kraft vollkommen ausreiche, ist heute noch eine allgemein verbreitete, in Gewerkschafts- wie in Parteikreisen. Trotzdem war in dieser Zeit ein außergewöhnlich starker Aufschwung der weiblichen Mitgliederzahlen im Gewerkschaftsbund zu verzeichnen. Also hier die Tabelle, da sieht man die untere gestrichelte Linie, das sind die Frauen. Man sieht also einen großen Unterschied zur oberen Linie, das sind die Männer. Trotzdem, die erste Zeit, also ich kann es von hier nicht genau sehen, ich glaube, es sind von 1908 erst, hat es überhaupt Zahlen. Und dann bis etwa 1919, 1920 ist ein großer Anstieg. Also hier sind die Zahlen, die Mitgliederzahlen des Gewerkschaftsbundes. Das links sind die Gesamtzahlen, dann hat es die weiblichen Mitglieder und die Prozentsätze der Frauen im Gewerkschaftsbund. Also man sieht vielleicht, dass 1919 waren es fast 20% der Frauen, der Mitglieder im Gewerkschaftsbund Frauen. Und diese Zahl ist bis heute nicht mehr erreicht worden. Also dieser Prozentsatz ist bis heute nicht mehr erreicht worden. Nun, die Frauen hatten damals auch zwei eigene Frauenzeitungen, nämlich die Vorkämpferin und in der Westschweiz die L'Exploité. Die Vorkämpferin war etwas langlebiger, sie existierte zwischen 1906 und 1920, L'Exploité nur 1907 bis 1908. Margarete Faas redigierte teilweise beide Zeitungen zusammen, neben, wie schon gesagt, ihren etwa 140 Vorträgen pro Jahr und ihren administrativen Arbeiten. In diesen Zeitungen wurden sehr viele Frauenforderungen aufgelistet und auch sie förderten auch die Aktivitäten der Gewerkschaften. Unter den Aktivitäten erwähne ich kurz, dass damals der SGB noch mitbeteiligt war an der Organisation der 8. März-Demonstrationen, die damals zum Teil für das Frauenstimmrecht abgehalten wurden. Nachher, in den 20er, 30er Jahren, hat der Schweizerische Gewerkschaftsbund sich nicht mehr eingesetzt, weder für Frauendemonstrationen, noch hat er sich beteiligt an der Organisation von 8. März-Demonstrationen. Die zwei Frauensekretärinnen organisierten auch spezielle Frauenkurse und Konferenzen. Dort wurden auch Fragen wie das Frauenstimmrecht angeschnitten, die Frage des Militarismus, der Empfängnisverhütung und die Gewalt in der Ehe. Alle diese Themen verschwanden aus dem Gewerkschaftsalltag in den 20er und 30er Jahren. Was das Frauenbild anbetrifft, bemerkt man in dieser Zeit ein sehr großes Selbstbewusstsein der Frauen. Margarete Faas zum Beispiel schrieb in der Exploité: Votre sentiment de justice doit vous dire que si vous désirez que les femmes prolétaires fassent partie de votre mouvement, il faut adapter ce mouvement aux besoins des femmes prolétaires. Also, sie sagte, euer Gerechtigkeitsbewusstsein sollte euch sagen, dass wenn ihr die proletarischen Frauen in eurer Bewegung wollt, ihr auch diese Bewegung den Bedürfnissen der proletarischen Frauen anpassen müsst. Frauen wie Margarete Faas gingen auch von einem sehr ganzheitlichen Verständnis der Frauenunterdrückung aus. Ich zitiere wieder aus L'Exploité. Da sagte Margarete Faas: Die proletarische Frau ist diejenige, die für einen Herrn und Meister arbeitet. Ob dieser sich nun Staat, Korporation, Aktiengesellschaft, Fabrikant, Unternehmer oder Ehemann nenne, spielt keine Rolle. Margarete Fass wurde 1909 die Demission nahegelegt, Marie Hüni 1924, wobei Marie Hüni schon einige Jahre vorher nur noch halbtags arbeitete und nicht mehr als selbstständige Arbeiterinnensekretärin, sondern wieder als Sekretärin des Gewerkschaftsbundes. Sie wurde nicht mehr ersetzt. Ich komme nun zum zweiten Teil, die Phase 1920 bis 40, die Phase des Stillstands, des Rückschritts und der ökonomischen Krise betitle. Nun, die Sekretärin wurde nicht mehr noch nicht ersetzt, sondern das Prinzip überhaupt einer Gewerkschaftssekretärin wurde nun negativ beurteilt. Ein Gewerkschaftssekretär sagte dazu: Das Arbeiterinnensekretariat ist durch Kongressbeschluss aufgehoben worden, weil die frühere Agitationstätigkeit planlos und unfruchtbar gewesen ist und die Frauen ebenso gut von männlichen Angestellten organisiert werden können. Diese Institution, also das Arbeiterinnensekretariat, hat sich nicht bewährt. Wir sind nicht grundsätzlich gegen weibliche Sekretäre, wohl aber gegen besondere Sekretariate. Wir halten im Allgemeinen dafür, dass unsere Verhältnisse so klein sind, dass wir bei unserer Arbeitskonzentration viel wichtigere Aufgaben zu erfüllen haben, als besondere Arbeiterinnensekretariate zu errichten. Nun, die ganzen 30er und 40er Jahre gab es keine Frau mehr in den leitenden Strukturen des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes. Auch die Präsenz der Frauen an den Kongressen ging zurück. 1930 war der letzte Kongress mit einer Rednerin bis zum Jahr 1953. Und während 1919 fast 20% der Mitglieder Frauen waren, wurde am Ende dieser Phase 1939 bis 1940 einer der Tiefpunkte der weiblichen Mitglieder erreicht, nämlich 9%. Es waren auch nicht nur fast keine Frauen mehr anwesend, auch Frauenfragen wurden kaum mehr diskutiert, Frauenforderungen kaum mehr gestellt. Ich zeige jetzt die Veränderung bezüglich Frauenforderungen an drei Beispielen. Das erste betrifft das Frauenstimmrecht. Während, wie ich vorher erwähnt habe, in der ersten Phase der Gewerkschaftsbund noch aktiv an der Organisation von Demonstrationen für das Frauenstimmrecht beteiligt war, reagierte er 1928 anders. Also in diesem Jahr, kurz nach der SAFA, der Ausstellung über Frauenarbeit, wurde eine große Petition für das Frauenstimmrecht lanciert. Diese erzielte eine Rekordzahl von 250.000 Unterschriften. Der Gewerkschaftsbund wurde um Unterstützung angefragt. Er tat dies auch, antwortete aber nur mit formalen Argumenten. Es handelte sich schließlich ja um ein demokratisches Prinzip. Und er spendete dafür 500 Franken. 500 Franken mit 186.000 Mitgliedern. Die Sozialdemokratische Partei und der Lehrerinnenverein spendeten je 1.000 Franken, wobei die Sozialdemokratische Partei damals etwa 43.000 Mitglieder hatte, der Lehrerinnenverein 1.500. Die Kommunistische Partei der Schweiz spendete 200 Franken mit ihren 2.500 Mitgliedern. Ein anderes Beispiel betrifft die Überlegung und die Begründung des niedrigeren Organisationsgrades der Frauen. Während noch 1913 an einem Kongress des Gewerkschaftsbundes gesagt wurde, die Bedingung für Frauen, um sich zu organisieren, seien bessere Arbeitsbedingungen, wurde in den 30er Jahren diese Überlegung umgekehrt. Frauen hätten schlechte Arbeitsbedingungen, weil sie nicht organisieren könnten. Die Schuld wird also Ihnen zugeschoben. Ich zitiere hier Max Weber. Warum wird die Frau selbst bei gleicher Leistung weniger entlöhnt als der Mann? Nicht etwa, weil man annimmt, sie habe nicht für eine Familie zu sorgen. Sonst müssen ja die ledigen Männer ebenso schlecht gestellt sein. Sondern weil das große Angebot von weiblichen Arbeitskräften, dem eine geringere Nachfrage gegenübersteht, den Lohn stärker drückt als für die Männer. Und besonders auch, weil die Frauen es noch nicht verstanden haben, durch Zusammenschluss, durch Organisation sich größeren Einfluss zu erkämpfen. Nun, das letzte Beispiel betrifft die Frage der Doppeltverdienerinnen. Wie vielleicht bekannt ist, warf diese Frage in den 30er Jahren hohe Wellen. Man versuchte, verheiratete Frauen, die lohnarbeitend waren, aus der Arbeit wegzudrängen. 1933 wurde der Gewerkschaftsbund angefragt, und zwar von der Schweizerischen Zentralstelle für Frauenberufe, wie er sich dazu verhalte. Nun, der Gewerkschaftsbund erklärte Folgendes. Er sei der Meinung, dass dieser Frage zu viel Bedeutung beigemessen wird. Sie wird übrigens bei jeder Krise wieder aufgegriffen. Von einer gesetzlichen Regelung kann gar keine Rede sein, da hierzu alle verfassungsmäßigen Grundlagen fehlen. Jedenfalls darf sich der Gewerkschaftsbund in dieser Frage nicht in Unkosten stürzen. Also abschließend würde ich sagen, dass beim Gewerkschaftsbund sind eindeutig zwei Phasen festzustellen. Eine Phase, wo Frauenstimmen in der Gewerkschaft zu vernehmen waren, die Zeit von 1900 bis kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Und dann die zweite Phase, die 20er, 30er Jahre, wo die Stimmen der Gewerkschafterinnen verstummten. Ich komme nun zur zweiten Gruppe des Vortrags, zu den Kommunistinnen. Für diese Zeit betrifft die Epoche 1921 bis 1940. Diesen Punkt möchte ich in drei Teile unterteilen. Der erste über die Partei und die Frauenstrukturen in der kommunistischen Partei sowie die weiblichen Mitgliederzahlen. Zum zweiten möchte ich einige Bemerkungen machen zu den Prämissen der kommunistischen Frauenpolitik, also zu den ideologischen Grundlagen der Frauenpolitik in der kommunistischen Partei. Und der dritte Punkt, den ich etwas ausführlicher behandle, bezieht sich auf die Wandlung sowohl des Frauenbildes der kommunistischen Partei wie des Zielpublikums der Frauenpolitik und der Aktivitäten der Frauenstrukturen. Nun der erste Punkt, die Partei, die Frauenstrukturen und die weiblichen Mitglieder. Die Kommunistische Partei der Schweiz wurde 1921 gegründet, und zwar entstammte sie einer Spaltung der Sozialdemokratischen Partei. Die Sozialdemokratische Linke vereinigte sich dabei mit einer Gruppe, die man die Altkommunisten nannte. Gemäß den Weisungen der Kommunistischen Internationale richtete die Kommunistische Partei der Schweiz sofort eine zentrale Frauenagitationskommission ein. In dieser waren bekannte Frauen wie zum Beispiel Rosa Bloch, Rosa Grimm, Mina Tobler-Christinger, Mentona Moser, Elise oder auch Liesel Bruckmann und später dann auch Marie Duby. Vorgesehen waren auch lokale Frauenagitationskommissionen in jeder Sektion. Aber nicht in jeder Sektion funktionierten diese. Nur teilweise und seitenweise gab es solche Strukturen in Basel und Zürich. Ab 1927 mit dem sogenannten bolschewistischen Statut, das heißt, als die Partei zentralisierter, straffer organisiert wurde, was man damals Bolschewisierung nannte, wurde die Frauenagitationskommission in eine Frauenabteilung umgewandelt, die weniger Autonomie hatte. Die Frauen damals der Kommunistischen Partei hatten eine eigene Zeitung, die Arbeitende Frau. Diese gab es zwischen 1923 bis 1936. Später wurde diese ersetzt durch die Frauenwelt und in der Westschweiz Femme en Suisse Romande. Diese beiden Zeitungen Frauenwelt und Femme en Suisse Romande gab es zwischen 1936 und 1940. Auf die Unterschiede der Titelbilder möchte ich später noch zurückkommen. Ich glaube, sie sind sehr vielsagend. Nun zu der Mitgliederzahl. Diese ist sehr schwierig zu bestimmen, denn wegen der Organisation der Kommunistischen Partei sind sehr wenige Angaben darüber noch enthalten. Man weiß, dass 1921 anlässlich der Gründung die Partei 6.500 Mitglieder hatte. 1.000 davon waren Frauen, das heißt etwa 15%. 1927 gab es noch 3.200 Mitglieder, wovon 350 Frauen, also noch etwa 12%. 1931 hatte die Partei noch 2.220 Mitglieder und 1939 noch etwa 350 Mitglieder. Über diese letzten Zahlen habe ich den Frauenanteil nicht. Doch die Unterschiede in den verschiedenen Sektionen waren sehr groß. In Basel, um ein Beispiel zu nennen, waren von den 685 Mitgliedern 1934 113 Frauen. Das sind 16%. In Genf hingegen gab es 1921 300 Mitglieder und 5 Frauen, also 1,6%. Ich gebe noch ein ausländisches Beispiel. Die Kommunistische Partei Frankreichs, die hatte 1926 1% Frauen. Aber an den Demonstrationen, an den öffentlichen Kundgebungen und in den sogenannten Massenorganisationen soll es bis zu 50% Frauen gegeben haben, sollen bis zu 50% Frauen anwesend gewesen sein. Das war etwas anders in den Leitungsstrukturen der Kommunistischen Partei. Von 1921 bis 1927, also noch vor der Umwandlung zum bolschewistischen Statut, wurde die Partei durch die sogenannte Zentrale geführt. Diese hatte zwischen 9 und 12 Mitgliedern, wovon höchstens 2 Frauen. 1927 bis 1940 waren die Leitungsstrukturen das Zentralkomitee. Dieses variierte, es hatte ungefähr im Durchschnitt 40 Mitglieder und die etwa 2 bis 5 Frauen darunter. Das Politbüro und das Politsekretariat hatte diese ganze Zeit keine Frauen. Ich komme zum zweiten Punkt, zu den Prämissen, also zu den ideologischen Voraussetzungen der kommunistischen Frauenpolitik. Nun, diese basierte bekannterweise auf der marxistischen Doktrin. Auf theoretischer Ebene erscheint der Marxismus klar und unzweideutig. Die Geschlechterungleichheit hat ihren Ursprung in den sozioökonomischen Verhältnissen und nicht in der Natur. Wenn der Sozialismus einmal realisiert sein wird, das heißt die sozioökonomischen Verhältnisse verändert, wird sich auch die Gleichheit zwischen den Geschlechtern realisiert haben. Uneindeutigkeit und zum Teil auch Widersprüche gab es aber in Bezug auf das Statut der Frauen in der bürgerlichen Gesellschaft, in Bezug auf die Rolle der Frauen im Klassenkampf und bezüglich der zukünftigen Stellung der Frauen, was Ehe, Sexualität, Kinder und Kinderbeziehung anbetrifft. Die Kommunistische Partei der Schweiz war ideologisch beeinflusst von ihrer nördlichen Schwesterpartei, die Kommunistische Partei Deutschlands, und dort vor allem von den Schriften Clara Zetkins. Der zweite Einfluss kam über die KP, also die Kommunistische Partei der Sowjetunion, und da wiederum eigentlich vor allem über die Schriften Zetkin und in minderem Maße auch über das, was Kollontai, Alexandra Kollontai, sagte. Die Frauenpolitik der Kommunistischen Partei beruhte auf zwei Axiomen. Das erste hieß: Frauen und Männer haben den gleichen Feind, die kapitalistischen Produktionsverhältnisse, das kapitalistische System. Und das zweite: die Frauenemanzipation ist erst im Sozialismus möglich, wenn diese Produktionsverhältnisse abgeschafft sind. Dies hatte zwei organisatorische Folgen. Erstens, es sollte keine gesonderten Frauenorganisationen, wie zum Beispiel die Jugend es hatte, innerhalb der kommunistischen Bewegung geben. Und zweitens, Es sollte keine Zusammenarbeit mit bürgerlichen Frauen geben, denn diese gehörten zum Klassenfeind. Doch vor allem der erste Punkt, bezüglich dieses Punktes gab es immer eine gewisse Zweideutigkeit. Denn de facto gab es eigene Frauenstrukturen in der kommunistischen Bewegung. Es gab auch eigene Frauenforderungen. Doch diese waren beide permanent unter Legitimationszwang. Nun der dritte Punkt, die Veränderungen des Frauenbildes der Kommunistischen Partei, der Adressatinnen der Frauenpolitik und der Aktivitäten der Frauenstrukturen, da unterscheide ich drei Phasen. Diese entsprechen auch der gesamtpolitischen Entwicklung der Kommunistischen Partei. In diesen Phasen veränderten sich jeweils die Adressatinnen der Politik. Und zwar in der ersten Phase, die etwa 1921 bis 27, 28 läuft, wurde vor allem die Arbeiterin und oder Mutter und Hausfrau angesprochen. In der zweiten, die 1928 bis 34, 35 ging, adressierte man sich an die Proletarierin, an die Betriebsarbeiterin. Und in der dritten Phase von 1936 bis 40 war es vor allem die sozialdenkende Schweizer Arbeiterfrau, das heißt in erster Linie die Hausfrau und Mutter, an die man sich richtete. Nun die erste Phase 1921 bis 27, 28. Also die Frau wurde sowohl als Arbeiterin gesehen wie als Hausfrau und Mutter. Das heißt, die weibliche Doppelrolle wurde sowohl anerkannt wie in die politischen Aktivitäten und Forderungen einbezogen. Die Forderungen betrafen Lohnarbeit, man verlangte bessere Arbeitsbedingungen, die Mutterpflichten, die Hausarbeit und auch Fragen der Sexualität. Zu allen diesen Themen organisierten die Kommunistinnen auch eigene Kampagnen. Ich erwähne nur als Beispiele 1922 anlässlich der Diskussion um die Einführung des Strafgesetzbuches lancierte die Kommunistische Partei eine eigene Petition für eine freie Abtreibung. Sie erhielt aber relativ wenig Unterschriften und reichte sie nicht ein. Zum gleichen Thema stellte 1929 der Nationalrat Franz Welti einen Antrag zur Streichung der Paragraphen 105 bis 107. Auch zum Frauenstimmrecht wurden eigene Kampagnen lanciert. 1927 zum Beispiel wurde eine lokale Initiative der Kommunistischen Partei Basels verworfen. Andere Themen, die in der Zeitung angesprochen waren, betrafen den Alltag in der Fabrik und im Verkauf, wo man eben, wie gesagt, bessere Arbeitsbedingungen forderte, einen höheren Lohn, kürzere Arbeitszeiten. Auch viele internationale Fragen und Themen, besonders Fragen, die die Sowjetunion betrafen, wurden angeschnitten. Dann auch Themen wie Prostitution, Frauenunterdrückung in der Ehe, Vermarktung des Frauenkörpers in der Werbung. Dies ist etwas erstaunlich, man denkt immer, es sei ein Aspekt, der erst von der Frauenemanzipationsbewegung in den 70er Jahren angeschnitten wurde, aber ich habe in den Zeitungen auch Artikel gefunden, wo sich die Kommunistinnen empörten, und ich nenne hier ein Beispiel, wo ein Ladenbesitzer Frauen anstellte, also ein Strumpfwarenbesitzer, lebendige Schaufensterpuppen anstellte, um seine Strümpfe vorzuführen. Dann gab es Debatten über das Frauenbild, über die Weiblichkeit. Ich zitiere hier aus einem Artikel, der betitelt war, »Muss eine Kommunistin unweiblich sein?« Die Autorin erzählt darin, wie ein Genosse sie erstmals mit einer Schürze bekleidet beim Abwaschen sieht und was er dazu sagt. Also, bei dieser Begegnung aber fand er mich in einer ihm noch völlig unbekannten Situation. Er entdeckte mich nämlich bekleidet mit einer Hausschürze beim Abwaschen in der Küche. Und dabei entdeckte er, in Anführungszeichen, auch plötzlich an mir eine gewisse Weiblichkeit, die er scheinbar, wenn auch ganz unbewusst, bis jetzt an mir entbehrt hatte. Sein Ausspruch: Ach Genossin, ich hätte dies nie bei dir vermutet. So bist du also doch mehr Frau, als ich geglaubt habe? Dann, indem er mich prüfend anschaute: Ja, du bist wirklich verändert, weicher, weiblicher. Nun, die Autorin stellt den Leserinnen vier Fragen. Erstens: Hängt die Weiblichkeit einer Frau wirklich mit ihrer Tätigkeit im Haushalt und Familie zusammen? Zweitens: Muss demzufolge eine Frau, die in erster Linie beruflich tätig ist und ihre freie Zeit anderen Dingen als ausgesprochen kleinbürgerlichen Genüssen widmet, wirklich unweiblich sein? Drittens: Fehlt diese hochgeschätzte Weiblichkeit, worunter gewiss die sentimentale Hingabe an den Mann und das restlose Aufgeben in der Familie verstanden wird, nicht vor allem der Frau, die sich mit Politik, dieser ausgesprochenen Männersache, beschäftigt? Und viertens: Ist deshalb eine Kommunistin nicht doch etwas peinlich Unvollkommenes, etwas fast Unnatürliches? Nun, es gab noch verschiedene solche Debatten in der Frauenzeitung. Eine andere betraf die Frage des weiblichen Teils der geschlechtlichen Arbeitsteilung. Man fragte: Was ist besser, eine Zentralküche oder der Einzelhaushalt? Ich kann hier das jetzt nicht alles erwähnen, aber es wurden ganz verschiedene Argumente vorgebracht, pro und contra, Frauen, die schaurig gern kochten, und andere, die es stinklangweilig fanden. Und die Frage wurde ja nicht gelöst, dass sie auch nicht realisiert worden war, aber es ist trotzdem interessant zu sehen, dass solche Fragen gestellt worden sind. Nun, zu dieser Periode abschließend kann man sagen, dass die Frauen in der Kommunistischen Partei ein sehr weites Spektrum an Themen ansprachen, welche den gesamten weiblichen Lebenszusammenhang beinhalteten. Dies veränderte sich mit der zweiten Phase 1928 bis 1934, die sogenannte Periode des Sozialfaschismus. Damals wurde das politische Hauptgewicht der kommunistischen Parteien auf die Betriebsebene, auf die Betriebsarbeiter gelegt. Es ergab sich dadurch auch eine Verschiebung der Frauenarbeit zur Betriebsarbeiterin hin. Damals konstatierte man wiederholt innerhalb der Partei, dass es einfach zu viele Hausfrauen gegenüber den Arbeiterinnen in der Partei habe. Ich erwähne beispielhaft einen Beschluss über die Frauenarbeit von 1933. Da heißt es: Die Mobilisierung der arbeitenden Frauen hat in erster Linie durch die Betriebsarbeit zu erfolgen. Und man organisierte vor allem Konferenzen werktätiger Frauen. Trotzdem hat sich diese Einseitigkeit nicht sofort auf die arbeitende Frau ausgewirkt. Durchgesetzt hat sich diese Einschränkung des Zielpublikums auf nur die Betriebsarbeiterin eigentlich erst anfangs der 30er Jahre. Bis dahin gab es noch sehr diverse Debatten in der Frauenpresse. Zum Beispiel 1929 gab es eine angeregte Diskussion, ob die arbeitende Frau nun Kochrezepte, also billige Kochrezepte für die Arbeiterinnen und Proletarien bringen sollte. Die Redaktorinnen entschieden sich dann schlussendlich für ein Nein. Doch die allgemeine kommunistische Presse veränderte sich immer stärker, entwickelte immer stärker einen Stil, der sich in der Aneinanderreihung von Schlagwörtern erschöpfte. Es handelt sich hier um einen Artikel aus dem Basler Vorwärts von 1933. Und schon der Titel ist ja ein ganzes Programm. Die arbeitende Frau gehört in die Front des proletarischen Befreiungskampfes. Und auch der Schluss ist dann so ganz deklamatorisch, polemisch. Was die Verteidigung des Rechts auf Arbeit betrifft, haben die Kommunistinnen an diesem festgehalten während den ganzen 30er Jahren. Im Gegensatz aber zum Beginn der 20er Jahre wurde in der Argumentation ein stärkeres Gewicht auf die rein ökonomischen Verhältnisse gelegt. Die Frauen seien gezwungen zu arbeiten, weil der Lohn des Mannes nicht ausreiche. Im Vergleich dazu, also zu Beginn der 20er Jahre, wurde das doppelt argumentiert, nämlich die Frauen, proletarischen Frauen seien gezwungen zu arbeiten, selbstverständlich, weil die Löhne sehr niedrig seien. Andererseits wurde doch auch ein Aspekt der Selbstverwirklichung, also soweit es eben ging, aber trotzdem der Unabhängigkeit, der finanziellen Unabhängigkeit der Frauen in der Lohnarbeit gesehen. Nun, die dritte Phase 1936 bis 1940, politisch ging es damals um die Volksfrontperiode. Das Ziel der kommunistischen Parteien war es damals, die Vereinigung aller fortschrittlichen nationalen Kräfte zu erreichen. Das bewirkte auch einen Integrationsversuch der Kommunistischen Partei der Schweiz. Und zwar einen Integrationsversuch in die Strukturen der Schweiz. Wiederum gab es eine Änderung in der Ausrichtung der Frauenarbeit. Angesprochen wurden vor allem Mütter und Hausfrauen. Arbeiterfrauen, nicht mehr Arbeiterinnen, sondern die Ehefrauen, aber auch alle sonst von der Krise betroffenen Frauen. Die folgenden Folien stammen aus der Frauenwelt. Also dieser Artikel unten, eine Mutter spricht, das tat damals sehr gehäuft auf, dass Frauen als Mütter sich aussprachen. Und das war nicht nur in der Schweiz der Fall, sondern in der gesamten kommunistischen Bewegung. Nun, diese Wende in der Frauenpolitik drückte eine westschweizerische Genossin, Charlotte Muret, am 6. Parteitag von 1936 folgendermaßen aus. Seien wir nicht mehr doktrinär, sagte sie. Seien wir menschlich, seien wir einfach Frau. Wir müssen uns an die Gefühle, Traditionen, alten Vorurteile, welche viele Frauen noch durchdringen, anpassen. Was dies bezüglich des Inhalts der Frauenarbeit bedeutete, verdeutlichte sie so. Helfen wir den Frauen, wo es jetzt schon möglich ist. In der gegenseitigen Hilfe, in Kinderhütediensten, in Nähabenden. Und effektiv verschoben sich die Frauenaktivitäten und konzentrierten sich nun vor allem auf humanistisch und karitative Fragen und Einsätze. Krieg, Unrecht, das Leid der Kinder. Fragen, die Frauen vor allem als Mütter berühren sollten. Nun, man kann trotzdem nicht sagen, dass die kommunistischen Frauenzeitungen einfach unpolitisch geworden seien, sondern die Kommunistinnen versuchten damals, die Frauen über andere Kanäle, über traditionellere Kanäle mit politischen Inhalten bekannt zu machen. Aber direkt politische Fragen wurden nur selten berührt. Eine Ausnahme erwähne ich hier, eine kurze Diskussion über das Recht der Frauen auf Arbeit. Doch wie Sie sehen werden, ist es ziemlich defensiv. Die Redaktorin schreibt da: Nun ist die Sache eben die, dass nur wenige Frauen, die verdienen, dies nicht notwendig haben. Nimmt man den Frauen das Recht auf den Verdienst, so wird damit so wenig zur Milderung der Krise beigetragen und den Frauen im Allgemeinen so viel geschadet. Das Recht auf gut bezahlte Arbeit, denn nur um diese geht es, waschen und putzen erlaubt man den Frauen so viel sie wollen, wurde von den Frauen mit großen Opfern und durch Jahrzehnte erkämpft. Ich bitte diese Frauen, die gegen die berufliche Arbeit der verheirateten Frau sind, auch zu bedenken, dass die Frauen dadurch noch mehr unter die Vormundschaft der Männer geraten würden. Wenn der Mann gut ist, so geht es noch. Aber wenn nicht, ist es nicht besser, dass alle Frauen sich vereinen, um bessere Lebensbedingungen zu erwirken, als dass sie sich gegenseitig bekämpfen? Nun, insgesamt gab es damals eine recht weitgehende Adaptation an das traditionelle Frauenbild. Nun, bei Themen, die die Familie betrafen oder die Sexualität und die Abtreibung, auch da war eine weitgehende Zurückkehr an das traditionelle Frauenbild und das die traditionelle Familie festzustellen. Also hier dieser Artikel, die Frau im Sozialismus, da heißt es, es gibt gewiss heute noch viele, die der Meinung sind, im Sozialismus höre das Familienleben auf. Und weiter unten, es ist ganz unten, sexuelle Ausschweifungen, leichtfertige Einstellungen zur Ehe, Schädigung des Organismus der Mutter durch Schwangerschaftsunterbrechung, Verweigerung der Mittel zum Unterhalt der Kinder oder Pflichtvergessenheit den Kindern gegenüber und andere Überreste des Kapitalismus im Familienleben haben in der Sowjetunion stets die Einmischung der öffentlichen Meinung und der Gesetzgebung zufolge. Dementsprechend wurden damals unter den Frauen als Frauenpolitik vor allem die Komitees, Frauenkomitees gegen Krieg und Faschismus gegründet und die Strickzirkel für die Spanienhilfe ins Leben gerufen.
Entrollt euren Marsch, Burschen von Bord, Schluss mit dem Zank und Gezauder. Still da, ihr Redner, du hast das Wort, rede, Genosse Mauser. Recht das Gesetz aus Adams Zeiten, Gaulgeschichte, du Hengst. Wollen den Schinder zu Schanden reiten, links, links, links.
Wollen den Schinder zu Schanden reiten, links, links, links.
Blaujacken, hey, wann greift ihr an? Fürchtet ihr Ozeanstürme? Wurden im Hafen euch eurem Kahn rostig die Panzertürme? Lasst den britischen Löwen brüllen, zahnlos fletschen des Sphinx. Keiner zwingt die Kommune zu Willen, links, links, links.
Keiner zwingt die Kommune zu Willen, links, links, links.
Dort hinter finster, schwerem Gebirg liegt das Land der Sonne brach. Quer durch die Not- und Elendsbezirk stampft euren Schritt millionenfach. Droht die gemietete Bande mit stählerner Brandung rings. Russland trotz der Entente, links, links, links.
Russland trotz der Entente, links, links, links.
Seeadler auch sollte verfehlen, Erhaltes sollte uns blenden. Kräftig der Welt ran an die Kehle mit proletarischen Händen, die ihr kühn ins Gefecht saust, Himmel sei Flaggen beschwingt. Ewer schreitet dort rechts aus, links, links, links.
Ewer schreitet dort rechts aus.
Ihr habt das Referat gehört von Brigitte Studer zu den Gewerkschafterinnen und den Kommunistinnen in der Zwischenkriegszeit. Zu dem Referat hat dann daraufhin eine alte Kommunistin aus dem Publikum wie folgt Stellung genommen.
Liebe Frauen, vor euch steht eine alte Kommunistin. Und der Vortrag hat mich sehr berührt. Aber es ist natürlich alles ganz anders. Das ist... Es ist ja nicht mein Abend und der Vortrag und ich will da auch nicht schmälern. Ich danke nämlich vielmals, dass Sie das überhaupt gemacht haben, sonst wäre ich gar nicht gekommen. Weil ich muss also sagen, ich bin 75 Jahre alt und bei über 50 Jahren auf der Barrikade habe ich gekämpft für meine Überzeugung. Und ich will Folgendes sagen. Ich will nur anfangen im 28. Im 1928 hat es eine Hungersnot in der Sowjetunion. Und es war eine ganz wahnsinnige Hungersnot. Und was haben wir gemacht, da in Zürich? Wir haben die Rote Hilfe gegründet. Wir haben dort ein paar Frauen, meine Mutter war dort dabei. Und wir haben Lebensmittel, Kleider, wir haben eine riesengroße Sammlung gemacht. Und das ist, ich kann euch sagen, etwas Wunderbares. Und daraus ist entstanden die Rote Hilfe. Und aus dieser Roten Hilfe ist auch eine grosse Sache. Und da haben die Männer neben den Frauen neben den Männern gleichberechtigt geschafft. Und zwar sehr gut geschafft. Man hat auch zu selber Zeit eine Organisation gegründet, Freunde des neuen Russlands. Später ist das umgetauft worden, Gesellschaft der Sowjetunion. Aber dort bin ich so quasi das erste Mal als Aktivistin auftreten. Das Zweite, ich habe ja leider nicht Zeit und ich muss mich kurz fassen, möchte ich über 36 etwas sagen. Da war also die Revolution in Spanien und die Schweizer sind nach Spanien gekämpft und wir haben alle auch wollen gehen. Aber wir Frauen haben alle eins aufs Dach bekommen. Es heisst, ja, wir können nur Ärztinnen brauchen, Krankenschwestern und wir können nur Männer brauchen und wir wollen euch nicht. Aber ihr könnt uns natürlich organisieren. Erstens einmal könnt ihr machen, dass wir Verbandstoff bekommen, wir können Bettelbriefe schreiben und, und. Also wir haben wie immer das ganze Leben die Arbeitsbeine gespielt und was ist passiert? Also ich bin das erste Mal in meinem Leben verhaftet worden. Was habe ich für ein Verbrechen begangen? Ich habe also mit diesen Spanienkämpfern bin ich da Anlaufstelle gewesen. Ich war eine junge Buchhändlerin gewesen. Ich habe in der Parteibuchhandlung geschafft und habe dann dort die Leute, die nach Spanien kämpfen wollten, weitergegeben. Man hat ihnen ein Quartier suchen, was sie schlafen, was sie essen können. Die einen sind mit dem Velo gekommen, die anderen mit Sandalen. Die einen haben das nicht gehabt, gar nicht gehabt. Also man hat versucht, die Leute durchzuschleusen. Man hat es nach Genf gebracht, dort hat es schon Auto gegeben. Das war etwas im 36. Ihr lacht jetzt, aber das war eine Sensation, wenn einer gesagt hat, ja, ich habe ein Auto, ich kann die Leute mit dem Auto dort hinführen. Gut.